Schön, Sie alle zu sehen.
Sehr schön.
So, guten Abend allerseits.
Guten Abend.
Sag mal, Tobias, du nimmst wieder auf, stimmt's?
Ja.
Ja, hat man eben gerade
ausgezeichnet.
gesehen. Es wurde angezeigt für Sie alle auch, dass Sie es wissen. Das
Sehr
Meeting
schön.
wird aufgenommen. So. Ja, guten
Dankeschön.
Abend. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich heute zu unserem zweiten Treffen. Wir haben ein ganz wunderbares Thema vorbereitet, hat nichts mit Weiberfasching zu tun, auch nicht mit Krieg und Frieden, aber ein nichtsdestotrotz absolut aktuelles Thema. Nach meinem Dafürhalten geht es um die spannende Frage, wie Autoritäten beschaffen sein müssen. Vielleicht siehst du das nochmal anders, dass das andere für dich, Jubal, ein anderes zentrales Thema ist. Für die, ich weiß nicht, ob alle beim letzten Mal schon dabei waren. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Cornelia Sitlacek. Ich bin Referentin für Theologie und interreligiösen Dialog bei der katholischen Erwachsenenbildung. Und der Hauptakteur des Abends ist Dr. Yuval Lapide. Vielleicht sagst du dann zu Beginn gleich auch noch mal was zu dir. Ich gebe dir gleich das Wort. Wir bestreiten in dieser Reihe diese Themen gemeinsam, wobei natürlich dem Yuval die Hauptaufmerksamkeit gebührt. So war das gedacht. Ja, ich habe gesagt, für mich geht es in dem zentralen Text heute um die Frage, wie sind Autoritäten gestaltet, und es ist deswegen so aktuell, Mose, es ist nach der Verkündung der Gebote auf dem Sinai und Mose ist dabei, Recht zu sprechen oder die Durchsetzung oder das Leben nach den Weisungen Gottes auch zu gestalten und die Leute auch zu beraten und Rechtsfälle zu klären und so weiter. Und sein Schwiegervater stellt fest, das ist so viel, es sind so viele Menschen, das kann der alles nicht schaffen. Er laugt sich selbst aus, er ermüdet quasi sich und diejenigen, die auch so lange warten müssen, bis sie bei ihm drankommen, und gibt ihm den Rat, teile deine Autorität auf. Er gibt dabei einige Kriterien an, von denen ich glaube, dass das Kriterien sind, die bis heute Gültigkeit haben. Es geht nämlich darum, dass die Leute müssen erstens befähigt sein zu dem, was sie tun, also auch eine Fähigkeit dafür mitbringen. Sie müssen zweitens gottesfürchtig sein. Sie müssen drittens wahrheitsliebend sein. Und sie müssen viertens unempfänglich für jede Form von Bestechung sein, also Unbestechlichkeit und Neutralität. Das wäre etwas, was wir uns für all unsere Führungskräfte, seien sie religiöser oder politischer Natur, wünschen würden. Das war meine Einleitung. Jetzt gebe ich gleich an dich weiter, Joel.
Danke, Cornelia. Danke, Cornelia. Und großen Dank natürlich an die Güte Gottes, Tobias Steiger, der mir immer wieder großartig hilft mit der Technik.
Genau.
Da bin ich sehr dankbar.
Tobias ist unser Obertechniker.
Genau. Danke, Cornelia. Danke, Tobias. Ich will gleich unsere Claudia Romaskirchen bitten. Unser Tobias hat schon den Text angezeigt. Meine Top-Schülerin, die immer dabei ist, Frau Claudia Romaskirchen aus Bad Brückenau, wird den Text einmal vorlesen, damit wir ihn im Ohr haben. 2. Mose 18, Tobias hat angezeigt. Sie können Buber nehmen, da gibt es elektronisch. Sie können natürlich jede Bibel benutzen. Aber ich würde gern meine Schülerin zu Wort kommen lassen. Sie wird 2. Mose 18, Exodus, kurz vorlesen. Wir haben ja gehört, die Situation ganz kurz. Wie Cornelia Sidacek jetzt perfekt sagte, die Kinder Israels sind in der Wüste, der Auszug aus Ägypten ist hinter uns, das heißt, das Meer wurde gespalten, trockenen Fußes durften die Kinder Israels ausziehen aus Ägypten, und nun sind sie am Beginn der 40 Jahre in der Wüste mit allen Schwierigkeiten, die diese 40-jährige Dauer im Wüstenland bewirken wird. Dann kommt in diese Situation hinein Jitro. Wir werden nachher den Namen Jitro klären. Jitro, der Schwiegervater des Mose, wir erinnern kurz, in Kapitel 3 und 4 Exodus heiratet Mose die Tochter des Jitro, die Zipora. Die beiden werden geehelicht in der Wüste mit allen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, sind während der Exodus-Geschichte getrennt voneinander, weil, wie die Bibel uns sagt, Gott nicht möchte, dass Zipora mit den beiden Söhnen Eliezer und Gershom leiden müssen in der großen Geschichte der des Auszugs, der Hinausgehensweise aus der Ägypten. Und nun kommt Jitro mit den beiden Söhnen, Eliezer und Gershom, plus der Frau, die er in seiner Obhut in Midian, einem kleinen Land, getrennt von Ägypten untergebracht waren, auf ihn zu und möchte ihn wiedersehen. Das heißt, es kommt zu einer Familienvereinigung einerseits und zweitens zu einer großen, von ihr sagte, einer großen autoritativen Intervention des Jitro, um die Verhältnisse des Rechtsprechens in der Wüste zu regeln, von denen Jitro, der Schwiegervater, der es nur zum ersten Mal sieht, den Eindruck hat, so kannst du es nicht machen, Moshe. Moshe ist der hebräische Name für Mose. Ich möchte dir einen ganz weisen Rat geben. Und wie stark dieser Rat nicht nur politisch oder politisch rechtsspezifisch ist, wir können sogar sagen, eine Mischung aus Politik und Jurisprudenz ist, sondern eine Theologie beinhaltet. Denn Cornelia und ich arbeiten ja primär an theologischen Themen. Das werden wir gleich erarbeiten. Wir werden zeigen, wie weise dieser Mann ist, wie sehr er gesandt ist von Gott, obwohl er selbst kein Jude ist, sondern ein im Übergang befindlicher Götzendiener, der den wahren Gott Israels durch den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten kennengelernt hat. Das mal als Entree, als Vorgeschmack. Und jetzt wird Claudia Rommerskirchen den Text vorlesen aus Margin Buber.
Jitro, der Priester Midians, Moshes Schwäher, hörte alles, was Gott an Mosche getan hatte und an Israel, seinem Volk, das er Israel geführt hatte aus Ägypten. Jitro, Mosches Schwäher, nahm Zippora, Mosches Weib, nach ihrer Heimsendung und ihre beiden Söhne, deren eines Name war Gershom, Ödegast, denn er hatte gesprochen, Gast bin ich geworden in fremdem Land. Und des anderen Name war Eliezer, Gott hilf, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe. Er hat mich vor Pharaos Schwert gerettet. Jitro, Mosches Schwäher, kam, seine Söhne und sein Weib zu Mosche in die Wüste, wo er lagerte, an den Berg Gottes. Er ließ zu Mosche sprechen, ich, dein Schwäher Jitro, komme zu dir und dein Weib und mit ihr deine beiden Söhne. Mosche zog seinem Schwäher entgegen, er verneigte sich, der küsste ihn und sie fragten einander nach dem Wohlergehen. Dann kamen sie ins Zelt. Mosche erzählte seinem Schwäher alles, was er, Pharao und Ägypten getan hatte, Israels wegen, alles Ungemach, das sie auf dem Wege betroffen und wie er sie gerettet hatte. Jitro freute sich auf all des Guten, das er an Israel getan hatte, da er es aus der Hand Ägyptens rettete. Jitro sprach, gesegnet er, der euch rettete aus der Hand Ägyptens, aus der Hand Pharaos, der das Volk rettete unter der Hand Ägyptens hervor. Jetzt habe ich erkannt, ja, groß ist er über alle Götter. Ja, an eben der Sache, deren sie sich wieder sie vermessen hatten. Jitro, Mosches Schwäher, holte eine Darhörung und Schlachtspenden für Gott. Aaron kam und alle Ältesten Israels mit Mosches Schwäher das Brot zu essen vor Gott. Am nächsten Tag war's. Mosche setzte sich, das Volk zu richten. Und das Volk stand vor Mosche vom Morgen bis zum Abend. Mosches Schwäher sah alles, was er mit dem Volke tat. Er sprach, was ist das für eine Sache, wie du's tust, mit dem Volke tust? Weshalb sitzest du allein und alles Volk umtritt dich von Morgen bis Abend? Mosche sprach zu seinem Schwäher, wenn das Volk zu mir kommt, Gott zu beforschen, wenn sie eine Sache haben, kommt sie vor mich. Richte ich zwischen einem und seinem Genossen und mache die Gesetze Gottes und seine Weisungen bekannt. Mosches Schwäher sprach zu ihm, nicht gut ist die Sache, wie du's tust. Erschlaffen musst du, erschlaffen so du, so dies Volk, das bei dir ist. Denn zu schwer ist die Sache für dich. Du vermagst sie allein nicht zu tun. Jetzt höre auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird da sein bei dir. Sei du da für das Volk gegenüber Gott, lasse du die Sachen an Gott kommen, erkläre ihnen die Gesetze und die Weisungen, mache ihnen bekannt den Weg, den sie sollen gehen, und die Tat, die sie sollen tun. Aber erschaue du aus allem Volk Männer von Tucht, gottfürchtende Männer von Treue, Feilheit hassende, die sitze über sie als obere von Tausendschaften, als obere von Hundertschaften, als obere von Fünfzigschaften, als obere von Zehnschaften. Richten sollen sie das Volk zu aller Zeit. Es soll sein, all jede große Sache sollen sie vor dich hinkommen lassen und all jede kleine Sache sollen sie selber richten. Erleichtere so, was auf dir ist, lass sie's mit dir tragen. Tust du diese Sache, wird Gott dir weiter gebieten, du aber wirst zu bestehen vermögen und auch all dies Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Mosche hörte auf die Stimme seines Schwähers, er tat alles, was er gesprochen hatte. Mosche wählte Männer von Tucht aus allem Israel, er gab sie als Häupter über das Volk, als Führer von Tausendschaften, als Führer von Hundertschaften, als Führer von Fünfzigschaften und als Führer von Zehnschaften. Sie richteten das Volk zu aller Zeit. Die schwere Sache ließen sie vor Mosche kommen und all jede kleine Sache richteten sie selber. Mosche geleitete seinen Schwäher und der ging heim in sein Land.
Danke, Claudia. Und nochmal für die Zugeschalteten auch danke nochmal an Cornelia, meine Gesprächspartnerin, und an unseren unverzichtbaren, unerlässlichen Tobias Steiger. Ich will kurz erklären, was hier passiert. Es ist eine total spannende Geschichte, die ich mit Cornelia vor Monaten schon ausgesucht habe. Wie gesagt, Jethro, wir klären kurz seinen Namen. Jethro ist ein spannender Name, leider aus der Mode gekommen, sowohl in Israel als auch weltweit, obwohl das ein brillanter Name ist. Jethro heißt der Überzählige, der Übergreifende. Wenn Sie notieren wollen, empfehle ich sehr. Jethro von Jeter, die hebräische Wurzel, heißt der Überzählige, der Überschreitende, der Überkönnende, der Überkönnende. Das heißt, ein Mensch, dessen Name bedeutet, er geht über sich hinaus. Er hat einen Überschuss an Fähigkeiten, die ihm gar nicht bewusst waren, ihm aber im Zuge seiner Entwicklung, in dem Fall der Gang in die Wüste, bewusst werden. Ein Mensch mit einem Übermaß an Intellekt, an Fähigkeiten gegenüber der Bevölkerung, die mit ihm vertraut ist. Dieser Jethro war ein Priester Midians, wird uns mitgeteilt, das wissen wir schon aus Exodus 3 und 4. Das heißt, er war, ich sage bewusst, er war, liebe Freunde und Freundinnen, der katholischen Erwachsenenbildung Limburg mit Sitz in Frankfurt, er war ein Heide, ganz klar. Er war ein Heide und hier steht noch, dass er ein Relikt in sich trägt, nämlich Priester Midians. Midian war damals ein eigener Okkultismus. Das war eine eigene götzendienerische Gesellschaft und laut jüdischer Tradition, die ich vertrete, hat er sich separiert, hat dieser Midian mit seinem eigenen midianitischen Kult sich separiert vom großen Ägypten, dem gegenüber er hörig war. Midian war, wir rekapitulieren aus Genesis Exodus 3 und 4, war ein Heide, der eingebunden war in den riesigen Mysterienkult der Ägypter, von dem wir wissen, dass er den ganzen vorderen Orient umspannte. Und dieser Mann, Stichwort überzählig, überhinausgehend, hat sich separiert, war in der Wüste, in einem eigenen Ort, in einem eigenen Bereich namens Midian, in der Wüste auf allen Karten zu finden. Das ist etwa zwischen der Halbinsel Sinai, der heutigen Halbinsel Sinai und dem Kernland Israel. Dort lebte er in einem Bereich, in den er sich separierte, wodurch es ja zu der Begegnung zwischen Mose in Exodus 3 und 4 und ihm kam. Sodass wir sagen können, um das schon mal für Sie deutlich herauszuheben, ich will ja immer die Tiefe mit Ihnen erarbeiten, liebe Freunde und Freundinnen, beide sind Separatisten. Das ist mein Ausdruck, den ich dazu präge. Beide Männer sind Separatisten. Das heißt, sowohl Midian, sprich Jethro, der Repräsentant dieses Volkes, ist ein Separatist, der sich loslöst von seinem ägyptischen Kult. Er trennt sich davon, er hat etwas Neues erkannt. Er hat noch nicht den Gott Sebaoth erkannt, den wird er erkennen im Laufe unseres Kapitels. Aber er hat erkannt, dass dieser Kult, den die Ägypter betreiben, für ihn nicht der richtige ist. Und darum setzt er sich in Midian ab, wo er schon in einer früheren Begegnung, wie gesagt, Exodus 3 und 4, Mosche kennenlernt. Dieser war ja auch ein Separatist, bitte vergessen wir das nicht. Beide haben ein kongeniales Schicksal. Mosche, ich rufe kurz in Erinnerung, die biblischen Kenntnisse, Mosche bringt ja einen Ägypter um, der seinerseits einen Hebräer töten wollte und tatsächlich tötete. Darum wurde er jetzt zu einem Flüchtling. Das heißt, wir können sogar sagen, beide sind Flüchtlinge. Mosche muss um seines Lebens willen fliehen, Er war ja damals in Ägypten, er flieht, in Exodus 2, 3 und 4 steht es, nach Midian in ein eigenes Gebiet, das nicht unter der Kontrolle der Ägypter stand, weil er des Mordes bezichtigt wurde durch Pharao, durch den neu aufkommenden bösen Pharao. Und dort fristet er ein Dasein eines Flüchtlings, wie ich sage, eines Separatisten, eines Isolierten, eines sich isoliert Habenden, denn er stand unter Lebensgefahr. Midians Priester, Hohepriester, oberster Priester hat ein vergleichbares Schicksal, denn er trennt sich auch. Er trennt sich zwar nicht, weil er unter Lebensgefahr steht, aber weil er einen Überzeugungswechsel vollzogen hat und setzt sich ab in Midian. Das heißt, da treffen sich zwei Menschen, die in einer brenzligen Situation sind. Das sage ich Ihnen bewusst, damit Sie die Tiefe unserer biblischen Botschaft verstehen. Das sind nicht einfach Familienverhältnisse, die hier zu einer gewissen Nähe führen. Ein Schwiegervater, der einfach liebevoll mit seinem Schwiegersohn umgeht, das ist viel zu billig. Denn Sie kennen mich ja seit vielen Sendungen und ich bin bekannt dafür, dass ich immer die Tiefgründigkeit herausarbeite, nicht die Oberflächlichkeit. Das heißt, es ist nicht einfach ein Zuspruch eines liebevollen, noch einmal, eines liebevollen Schwiegervaters, der Gefühle für seinen Schwiegersohn hat, sondern es geht viel tiefer. Wir haben es ja mit der Bibel zu tun und nicht mit Roman oder Literatur. Sondern die Bibel will uns sagen, wenn du ähnliche Schicksale hast, wenn Sie es notieren wollen, wenn du ähnliche Schicksale hast, wirst du zusammengeschmiedet über diese Schicksalserfahrung. Damit wir es sehr deutlich aussprechen. Schicksalserfahrungen, theologisch dimensioniert, fügen und führen zusammen. Ich darf wiederholen, Schicksalserfahrungen, besonders sehr schwere, Schicksalserfahrungen, Isolationserfahrungen, fügen und führen Menschen zusammen. Und wie gesagt, Jethro trennt sich, hat eine neue Überzeugung gewonnen, ist nicht mehr bereit, im ägyptischen Kult aufzugehen, wir können sogar sagen, unterzugehen. Und Moschee ist ein Flüchtling. Moschee ist ein Flüchtling, rennt weg von der ägyptischen Miliz und verbirgt sich in Midian. Dort treffen sich die beiden Menschen. Wie treffen sich die beiden Menschen? Gottes Fügung. Gottes Geheimnisse sind faszinierend. Gott fügt es, dass diese beiden Männer, unzufriedene, verfolgte, in Anführungszeichen, bedrängte Männer und ungesetzte Männer, die noch nicht ihren festen Sitz im Leben gefunden haben, finden zueinander. Und Moschee darf die Tochter dieses Midianiters heiraten. Es kommt zu einer Ehe zwischen den beiden. Die wird sehr schnell geschlossen, lesen wir in Exodus 3 und 4. Weil, möchte ich sagen, beide eine Kongenialität, zu Deutsch eine geistige Ebenbürtigkeit, eine geistige Verwandtschaft aufweisen, nämlich Moschee und sein zukünftiger Schwiegervater Jethro. Dann trennen sie sich über mehrere Jahre, bis der Auszug aus Ägypten abgeschlossen ist. Jethro verwaltet, in Anführungszeichen, behütet die, wie gesagt, die Tochter, die er ihm anvertraut, die Moschee heiratet und die beiden Söhne, die aus dieser Ehe entstehen, Eliezer und Gershom. Mit den bezeichnenden Namen übrigens, die hier vorgestellt werden, nämlich Eliezer, Gott ist meine Hilfe, und der Name Ödgast, Gershom, ich war ein Ödgast, ein Fremder in der ägyptischen Ferne. Zwei Schicksale, die in den Namen der Kinder vorkommen. Das heißt, Sie sehen hier schon, das Thema Schicksal spielt eine ganz gewichtige Rolle, sonst würde die Bibel nicht justament in dieser unserer Geschichte uns die beiden Namen vorstellen. Nämlich, wie wir von Claudia gehört haben, Ödegast, denn er hatte gesprochen, Gast bin ich geworden im fremden Land. Und der Name des anderen war Gottlieb, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe. Er hat mich vor Pharaos Schwert gerettet. Achten Sie bitte immer in Bibelarbeiten, in soliden Bibelarbeiten, auf scheinbar belanglose Vermerke. Die sind äußerst wichtig. Die Namen der beiden Söhne werden justament in diesem Kapitel vorgestellt, weil das Schicksal des Moschee, im fremden Land aufzugehen, Gottes Hilfe zu erfahren und eine neue Zukunft aufschlagen zu dürfen für das jüdische Volk und für sich selbst, natürlich Tenor dieser Geschichte sind, von Kapitel 18. Kurzum, beide kommen zusammen. Jethro hat gehört, dass Moschee in der Wüste mit seinem Volk lagert, nach dem Exodus, nach dem Auszug aus Ägypten. Und er wird zu ihnen geführt. Interessanterweise laut Vers 5, Kapitel 18, er lagerte am Berg Gottes. Das heißt, sie sind unweit vom Berge Horeb, vom Berge Sinai. Wisst ihr, solche Kleinigkeiten sind immens wichtig. Ich möchte mit Ihnen ja keine Literaturabende gestalten, sondern wir machen ja ganz tiefe Bibelabende, Cornelia und ich. Das heißt, wenn hier steht in Vers 5, er lagerte am Berg Gottes, ist natürlich schon das Thema noch deutlicher genannt. Es geht um eine Gotteserfahrung. Damit Sie ganz viel von mir heute Abend profitieren, es geht, ich sage es Ihnen in aller Deutlichkeit und in aller Schärfe, damit Sie von mir profitieren, auch unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die das bei YouTube dank Tobias Steiger bekommen, es geht, wie ich es als Fachmann deute, um eine neuerliche Offenbarung am Berge Sinai. So deute ich es als Ihr Akademiker, als Ihr Kenner. Nämlich am Berg Gottes heißt es. Wir werden hier eine Erfahrung haben, die der künftigen Vergabe der 10 Gebote, der großen Offenbarung am Berg Gottes, vorausgeht. Das hat noch niemand ausgesprochen. Das darf ich durch Gottes Gnade als Erster, als Pionier aussprechen. Hier erfolgt im Kleinen am Berg Gottes, ich wiederhole Vers 5, Kapitel 18, eine miniaturisierte, eine kleine, hochbrisante Offenbarung durch einen Mann. Jetzt achten Sie, wie verrückt die Geschichte ist, wie verrückt unser Gott ist, durch einen Mann, der überhaupt gar keine Beziehung zu diesem Gott hatte. Und doch sieht Gott in das Herz dieses überzähligen, überschüssigen Mannes und erkennt, genau dieser Mann wird, bevor in Kapitel 19, ein Kapitel später, und in Kapitel 20, zwei Kapitel später, die wahre Tora am Berg Gottes übergeben werden wird, eine Offenbarung äußerster Fulminanz verkünden. Das ist das Geheimnisvolle und das Theologische an diesem Thema. Noch einmal, dieser Mann wird von Gott geführt. Er sagt selbst, ich habe von dir gehört, was du Großes im Namen Gottes geleistet hast, nach der üblichen Begrüßungszeremonie. Moschee erzählt seinem Schwäher alles, was er, Gott, Pharao und Ägypten getan hatte, Israels wegen, alles ungemacht und so weiter. Das heißt, Moschee nutzt die Gelegenheit, nachdem er ja seinen Vater einige Jahre nicht gesehen hat, und teilt ihm mit, hör zu, gut, dass du gekommen bist. Wir sind am Berg Gottes, an dem ja, wie er weiß, Moschee, wie gesagt, im nächsten und übernächsten Kapitel die Tora vergeben werden wird, der Höhepunkt jüdischen Lebens, nicht nur in der Wüste, sondern insgesamt. Und er weiht seinen Schwiegervater ein und sagt, was sie gerade hinter sich haben. Das heißt, da ist immens viel Theologie wieder ausgedrückt. Nämlich er sagt ihm, hör zu, ich bin froh, dass du gekommen bist und ich möchte dich wissen lassen, dass unser großer Gott etwas Gigantisches, Bahnbrechendes, Zeitübergreifendes hat geschehen lassen, nämlich das Meer hat spalten lassen und unser Volk herausgeführt hat aus Ägypten. Das teilt er ihm mit und wie er sie gerettet hatte. Das heißt, das ganze Geschehen, wiewohl es gleich in etwas, nennen wir es mal Legislatives, abgleiten wird, weist eine immense Theologie auf, nämlich Gott lässt Moschee mitteilen, sag ihm, dass ich Großes am Volk getan habe. Und er betont es. Moschee ist überschwänglich, lesen wir. Moschee ist überschwänglich und betont, ich habe Großes durch Gott erfahren. Und Jethro reagiert sofort darauf. Jethro freute sich, ob all das Gute, das er Gott an Israel getan hatte, da er sie aus der Hand Ägyptens rettete. Und dann kommt eine Wende, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben, in Vers 10. Er preist Gott, ein Heide, der sich loslöst von dem ägyptischen Mysterienkult, preist seinen Gott. Gesegnet er, der euch rettete aus der Hand Ägyptens, aus der Hand Pharaos, der das Volk rettete unter der Hand Ägyptens hervor. Jetzt habe ich erkannt, sagt er in Elf, haben wir aus Claudius Mund gehört, wie groß er ist über alle Götter. Ja, an eben der Sache, deren sie sich wieder sie vermessen hatten. Jethro legt hier laut jüdischer Tradition, ich denke, das leuchtet Ihnen ein, das Glaubensbekenntnis für den formalen Übertritt in den jüdischen Glauben. Das ist für jeden Juden bekannt, da werden ganz viele Texte darüber geschrieben. Aber dieser Jethro ist nicht einfach nur begeistert über die Erzählung, der zufolge Gott etwas Großes getan hat, sondern Jethro reagiert sofort darauf, er freut sich und er beschließt, das ist der Moment, auf den ich gewartet habe, nämlich ich beende meinen Glauben, meinen Unglauben, meinen Götzendienst. Und er spricht, ich segne ihn, den Gott Israels, der euch rettete aus der Hand Ägyptens. Und das passt natürlich in das Bild, das ich Ihnen vorhin vermittelte, nämlich ein Mann, der seinerseits ebenfalls mit dem ägyptischen Kult ja brach. Ich sage Ihnen ja, Midian, sprich der Priester des midianitischen Volkes und die entsprechende Entourage, seine entsprechenden Mitarbeiter, brechen ja mit dem Kult der Ägypter und setzen sich ab als Separatist in der Wüste. Und nun kann er, dieser Jethro, sagen, er hat euch gerettet und dementsprechend segne ich diesen Mann, diesen Gott, der euch aus dieser Hand gerettet hat, denn ich erkenne, dass er über allen Göttern steht. Er steht über alle Götter und alle Götter, alle Menschen haben sich wieder ihn vermessen und müssen ihre Niederlage erleben. Das heißt, hier erleben wir eine Transformation, können Sie es nennen. Eine Transformation, ich füge durchaus hinzu, eine Konversion. Eine Transformation, eine Konversion eines Mannes, der eine lange Zeit seines Lebens ein Irrender war, ein verwirrter Irrender, der nun spürt in dieser Situation in der Wüste, denken Sie mal, wir sind immer noch in der Wüste und weiter in der Wüste 40 Jahre lang, der spürt, da ist etwas passiert. Dieser Moschee, dieser Mose hat ihn zu seinem Gott gebracht. Er hat ihn zu dem wahren Gott Israels gebracht, ohne, und das finde ich auch faszinierend dabei, ohne dass Mose irgendwelche Konversionsabsichten hatte. Mose ist nur, kennen Sie ja von Jesus, wes Mund ist voll, wes Herz ist voll, des Mund läuft über, wie bei mir. Mose ist überwältigt von der Größe Gottes und verkündet sie einfach dem Jethro. Jethro schließt daraus etwas genau Unerwartetes ab, aber das Gott natürlich bewirkt, nämlich er spürt, jetzt habe ich durch diese Erzählung und durch dieses epochale Ereignis des Auszugs aus Ägypten verstanden, dass es nur einen Gott gibt. Das heißt, Sie sehen, wie Gott, liebe Hörer und Hörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen der katholischen Erwachsenenbildung Limburg-Frankfurt, wie Gott wirkt. Zwei Männer treffen sich nach einer langen, relativ langen Zeit des Abstands, sehen sich, haben beide unterschiedliches im Geiste. Der eine will einfach nur seine Frau wieder in Empfang nehmen, die beiden Söhne, von denen er ja getrennt war. Und der andere wartet darauf, den wahren Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, endlich zu finden. Und völlig ungeplanterweise seitens dieser Männer passiert das Unerwartete, nämlich Gott lässt das Herz des Jitro umschmelzen und erkennt, jetzt habe ich erkannt, nochmal Vers 11, Kapitel 18, er ist größer als alle anderen Götter. Und ich werde mich diesem Gott zuwenden. Ich habe das Ziel meines Lebens erreicht. Jitro spricht unausgesprochen aus, ich habe das Ziel meines Lebens erreicht. Darum ist dieser Jude gewordene Heide eine ganz, ganz große Erleuchtung in der Geschichte des jüdischen Volkes. Jitro Moshe Schwäger hatte eine Darhörung und Schlachtspende für Gott. Aaron kam und die Ältesten Israels mit Moshe Schwäger das Brot zu essen vor Gott. Was hier passiert in 12 ist eine Weiterführung. Eine Weiterführung. Es ist eine Bekehrung. Ich möchte sagen, es ist ein Bekehrungsmahl. Nennen wir es mal so. Ein Bekehrungs- oder Transformationsmahl. Sie wissen ja vielleicht aus der Geschichte der Bibel, kennen Sie es, wenn ein Mahl zelebriert wird in der Bibel, nicht nur Jesu Abendmahl, sondern auch andere Abendmale oder Tagesmale, sind sie immer Ausdruck einer heiligen Handlung. Er bringt interessanterweise, Jitro bringt hier schon eine Darhörung der Schlachtspende. Das heißt, er hat wahrscheinlich schon ein paar Tiere mitgebracht, um sie dem neuen Gott, von dem er noch gar nicht weiß, dass er sich ihn zum Gott erklären wird, zu darzuhören. Es wird nicht näher genannt, aber ich vermute, dass er schon einige Tiere mitbrachte, einige Schafe, die er hat hier eine große Herde, aus denen er seine Schafe zählen konnte. Und Aaron, interessant, wird genannt und die Ältesten Israel, 70 große Männer, alle setzen sich Brot zu essen. Brot steht immer für eine große Versöhnungszeremonie, eine große feierliche Erscheinung, eine Zeremonie mit großem Charakter. Brot essen bedeutet natürlich nicht nur das Brot, sondern Brot steht als pars pro toto für eine Mahlzeit, für eine Festmahlzeit. Ein Germanist erklärte mir mal, dass das deutsche Wort Vermählung, das wir ja benutzen für eine Hochzeit, dieses alte Thema des gemeinsamen Essens zum Ausdruck bringt. Das heißt, wenn eine Feierlichkeit stattfindet, der zufolge Mann und Frau heiraten, ist das eine Vermählung, weil Mann und Frau heiraten und dies zum Ausdruck bringen mit einem großen Mahl. So entstand das deutsche Wort Vermählung. Ich möchte diesen deutschen Begriff anwenden auf diesen Vorgang. Es entsteht hier eine Vermählung mit Gott, in dem Fall natürlich mit Gott. Mose ist ja schon verheiratet und Jitro ist ein nicht näher bezeichneter verheirateter Mann. Es erfolgt hier eine Vermählung, eine heilige Zeremonie, in der Gott sich mit Mose, mit Jitro vermählt und zu einem neuen Bündnispartner dessen wird. Und Sie sehen, es hat ja einen riesigen Charakter, bevor wir zur Rechtsprechung kommen. Es hat ja eine riesige Dimension. Mose setzt sich dort dazu. Aaron kommt, der große designierte Priester und 70 der Ältesten. Kurzum, es ist ein immenses Prozedere. Mir ist ganz wichtig, dass wir bitte den Kontext nicht vergessen. Darum habe ich ja diesen Dialog ausgewählt. Es ist nicht nur ein brillanter Dialog zwischen einem Schwiegervater, der seinen Glauben, seinen Unglauben verlässt und seinen wahren Glauben im Glauben des Schwiegersohnes erkennt, sondern es ist eine Zeremonie, die das ganze Volk, Sie sehen, das ganze Volk mit einbezogen wird, insbesondere die Repräsentanten des Volkes. Natürlich durfte das Volk als Zuschauer dabei sein und diesem Ereignis beiwohnen, denn das war ja immer in Verbindung mit Mose und Aaron, sodass da nichts getrennt passierte. Kurzum, es ist vor Gott, wieder wird betont, immer wieder das Thema Gott, vor Gott in Vers 12 setzen sie sich hin, essen, feiern und preisen ihren Gott. Und somit ist ein formeller Übertritt dieses lange gesucht haben Mannes vollzogen. Das heißt, das geht nun der Beratung, die erfolgen wird, voraus. Dann steht am nächsten Tag, was Moshe, der hebräische Name für Mose, setzte sich das Volk zu richten und das Volk stand und so weiter von morgen bis Abend. Dann geht Mose zur Tagesordnung über und nun passiert etwas Interessantes. Sein Gast bleibt natürlich noch bei ihm, der ist nicht abgereist, der darf dem Ganzen noch ein paar Tage beiwohnen, ist ja Familie. Gott lässt nun etwas passieren, was sehr nachdenkenswert ist. Er geht zur Tagesordnung über und Mose setzte sich das Volk zu richten und das Volk stand von ihm von morgen bis zum Abend. Das heißt, hier wird uns dargestellt, natürlich in leichter Übertreibung, von morgens bis abends, kommt das Volk in der Wüste, ich rekapituliere, wir sind in der Wüste, ungeordnete Verhältnisse, wir sind noch lange nicht im Lande Israel, es gibt streng genommen noch gar kein Recht, vergessen wir bitte nicht, es gibt ja noch gar kein Recht. Warum kann ich das sagen? Weil das Recht ja erst in Kapitel 19, 20 vergeben wird. Ich will Ihnen die Brisanz unseres Textes vor Augen führen. Es gibt ja noch gar kein Recht. Verstehen Sie? Es gibt ja gar kein Recht, denn Mose ist natürlich Jude und er wird natürlich kein midianitisches oder kein ägyptisches Recht richten. Es kann ja nur jüdisches Recht sein. Aber das Brisante, das unser Text, liebe Freunde und Freundinnen, ausdrückt, ist, woher weiß denn Mosche überhaupt, welcher Wille Gottes sich in dem Recht dokumentiert? Das Recht wird ja erst in 19, 20 und dann später im sogenannten Bundesbuch ab Kapitel 24 ausgedrückt. Es ist ja noch gar kein Recht ausgesprochen. Das heißt, wir merken, dass der Text uns sagen will, dieser Mosche, dieser Mose, der große Mann, der das Volk aus Ägypten führen durfte, richtet, sagen wir es mal so, relativ subjektiv. Natürlich war er ein Gott begnadeter Mann. Natürlich wusste er, was Gott wirklich will und nicht. Und natürlich hat er immer wieder Gott herangezogen. Wenn zum Beispiel Claudia Rommerskirchen, ich versetze mich in die Zeit damals, mir ein Schaf stahl. Claudia Rommerskirchen stiehlt mir ein Schaf und ich bin höchst empört als ein Jude, als ein Hebräer und weiß nicht, was mache ich denn? Sie behauptet, das Schaf gehöre ihr und ich behaupte, das Schaf gehörte mir und wir sind im Streit miteinander. Also gehen wir zu Mosche und sagen, die Claudia Rommerskirchen ist zügellos, leugnet alles wie verrückt, ist außerdem eine gehässige Eigentümerin, eine Großgrundbesitzerin und hat mir ein Schaf gestohlen. Ich habe nur zwei Schafe, sie hat ja eh 10.000 Schafe. Warum muss sie mir dieses eine Schaf stellen? Kurzum Streit. Natürlich gab es Streit in der Runde.
Ja? Als Anwältin des Publikums, bevor du zu dem zweiten Teil kommst, den, wie du gesagt hast, der Gesetzgebung, lass doch vielleicht noch mal fragen zu dem ersten.
Gerne. Cornelia, so. Allein weil du darum bittest. Wer möchte zu dem ersten Teil? Bitte stellen Sie Fragen. Ich bin hochmotiviert, alles zu beantworten. Ist dieser Kontext, den ich jetzt erklärt habe, klar geworden? Die theologische Dimension. Nochmal zwei Separatisten, zwei Abtrünnige treffen sich in der Wüste. Wüste ist ja immer ein Ort größter Verwandlung. Wissen Sie ja von Jesus, der ja versucht wurde in der Wüste. Wissen Sie von Elia, der versucht wurde in der Wüste. Wissen Sie von Elisha, der in der Wüste große Bedrängnis erlebte. Es passiert hier eine große theologische Dimension. Bevor es zu einer Rechtsprechung, bevor es zu einer Korrektur kommt. Möchte jemand eine Frage stellen? Bitte trauen Sie sich, Fragen zu stellen. Ich sehe, es sind 18 Teilnehmer. Das ist ja sehr erfreulich. Christoph, wer möchte? Ich schaue mir hier ein paar Namen an. Beatrix Fleischmann sehe ich hier. Ich sehe meine tollen Freunde. Andrea Raschemann. Sie können gerne Fragen stellen. Andrea, Dr. Peter Fleischmann. Alle sind geladen, Fragen zu stellen. Gudrun, Jens Nitschkowski. Norbert, Vera Reuter, ich sehe hier alle Leute, keiner kann mir entgehen. Sie können es gerne
toll, fragen. Aber wie gesagt, wenn es keine gibt, ich wollte Ihnen nur die Möglichkeit geben, nochmal zu intervenieren, weil jetzt ein bisschen ein thematischer Schwenk kommt. Ja. Und schon Tobias, allein die Gottesbegegnung natürlich ein Thema für sich
ist. Tobias, hast du eine Frage? Du jüdischer Mann mit dem tollen Namen Tovia, die Güte Gottes. Tobias, du darfst auch fragen. Du siehst, du nimmst niemanden Raum weg. Niemand möchte im Moment eine Frage stellen. Hast du eine Frage, lieber Tobias? Nee,
macht mal weiter im Programm. Und,
okay.
Ja? Gut, du bist im Bilde, Tobias. Und wie gesagt, Sie können natürlich am Ende noch Fragen stellen. Wenn jetzt nicht, dann können Sie...
Also ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass wir spätestens am Ende, also dass wir Viertel nach noch eine Viertelstunde Frage zu stellen. Also unbedingt. Los jetzt, Juval.
Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, in den Chat eine Frage zu stellen.
Genau, gerne. Sie können auch in den Chat. Gerne. Alles erlaubt. Also, wir setzen fort. Mose, Mosche, ganz kurz zur Wiederholung. Was bedeutet Mosche? Auch ein interessanter Name. Mosche, kurz, bedeutet der aus dem Wasser gezogene. Das wissen Sie ja auch aus der Geschichte von Exodus 1. Die Tochter des Pharao holt ihn, fischt ihn aus dem Wasser und sagt, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, gefischt. Und darum nannte sie ihn Mosche. Wenn Sie es bitte notieren, meine Freunde und Schüler deutschlandweit, Mosche hat auch einen sehr interessanten Namen, der aus dem Wasser, aus der Todesgefahr herausgezogene und dem Leben neu Geweihte zugefügte. Und, wie gesagt, Jethro ist der Überzählige. Beide weisen etwas ganz Besonderes auf. Mosche ist der den Tod Entronnene und Jethro ist der etwas hinter sich gelassen hat und etwas Neues bringen will. Sie sehen, beide haben brisante Schicksale. Derjenige, der dem Tod entronnen ist, der ein neues Leben anfangen darf, andere zum Leben verhilft. Und Jethro, der auch spürt, ich bin unzufrieden mit meinem götzendienerischen Lebensstil und will ein neues Leben führen aufgrund dieser Fähigkeit, die Gott in mich setzt. Kurzum, wir haben vorhin gesagt, in Vers 14, in Vers 15, 16 passiert es, wir haben eben gesagt, Mose, Mosche steht vor dem Volk, richtet. Und das ganze Volk kommt undifferenziert zwischen schwierigen und weniger schwierigen, zwischen schwierigen und leichten Fällen. Und Moschee hat noch nicht das Gesetz, sprich die Tora, hat ja noch nicht eine Tora bekommen, hat natürlich eine große Wissenskapazität aufgrund seiner Verbundenheit mit Gott, aber es ist noch nichts amtlich geregelt. Das heißt, Mose ist, sagen wir es mal ganz deutlich, und das erkennt dieser Jethro, völlig überfordert. Ich wiederhole, Moschee, der aus dem Wasser gezogene, ist als Richter, als amtlicher Richter und wenn Sie wollen, als Rechtsanwalt, der zugleich ist, es sind ja noch gar keine Richter eingesetzt, nichts, er ist Rechtsanwalt, er ist Ankläger und Verteidiger von zwei Menschen, ich habe ja vorhin das Beispiel gemacht, Claudia Romaskirch nicht, er muss spontan entscheiden, wie regle ich das? Das ist eine eindeutige Überforderung, eine katastrophale Überforderung. Die Frage stellt sich natürlich, wie kann das Mose überhaupt machen? Wie kann ein Mann wie Moschee dieses Formats, sich so einer nach jedem gesunden Menschenverstand überfordert überhaupt aussetzen? Wie kann man ein Volk, Sie wissen, die Zahl ist bekannt, 600.000 Männer zogen aus Ägypten aus, plus noch Kinder und Frauen. Man geht von etwa 2 Millionen Menschen aus, nur dass Sie ein paar jüdische Fakten auf dem Tisch haben. 2 Millionen Juden befinden sich in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. Kurzum, das ganze Volk, von Cornelia bis Tobias bis Dr. Breuer, alle sind im Volk und alle kommen mit ihren Petitesten und mit ihren Largessen und sagen, du, die Cornelia hat mir ein Lamm gestohlen und Dr. Markus Breuer hat mich gestern windelweich geschlagen und Tobias hat mich einen krummen Hund genannt. Kurzum, alles, was Sie sich vorstellen, passiert natürlich. Wo Menschen sind, gibt es Spannungen. Das Leben ist immer gespannt. Und da steht nur dieser arme Mose und ist überfordert. Cornelia Silacek wirft mir vor, ich hätte sie, weiß ich was, bestohlen und Markus Breuer sagt, ich hätte ihn, wie gesagt, beschimpft. Ja, wie soll denn ein Mann, ein einziger Mann, nachdem er ja eh schon diesen riesen Prozess des Auszugs aus Ägypten begangen hat, wie soll dieser Mann ein ganzes Volk richten? Totale Überforderung. Interessant ist, Mose merkt das gar nicht. Mose merkt es nicht. Und darum möchte ich daraus ableiten, in Anlehnung an viele Kommentare, die ich für Sie gelesen habe, Moschee ist die große Figur im Judentum und das Volk hängt einfach an ihm. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das ganze Volk an seinen Lippen hing und sagte, wenn wir eine Rechtsprechung hören wollen, dann nur von dir, Mose, denn du hast ja den Exodus zelebriert, du hast uns aus Ägypten herausgeführt, du bist ja so ein eloquenter Mann, zu Deutsch ein beredter Mann, du hast ja mit Pharao gesprochen, wir wollen nur deinen Richtspruch. Wenn ich mit Cornelia Silacek mich überwerfe oder Dr. Markus Breuer mit Tobias sich überwirft, dann schreien alle nur Mose, Mose, Mose. Mose, 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 du kannst es. Wir wollen keinem anderen Menschen vertrauen, außer dir. Das schmeichelt natürlich Mose, ist aber völlig überfordert. Und Moschee kann keine Grenze ziehen. Verständlich, denn er kommt ja aus Ägypten frisch heraus, wahrscheinlich noch total erschöpft, noch nicht gewaschen, geduscht, nach dem großen Auszug aus Ägypten. Und das Volk hat gleich Probleme, es gibt immer Probleme, es gibt immer Streitigkeiten, wo Menschen sind, da wird gestritten. Sie kennen ja den berühmten Spruch, wo Panasonic war das mal vor 30 Jahren, wo Panasonic, da ist Elektronik. Und so sage ich, wo Menschen sind, da gibt es Streit. Moschee ist völlig überfordert. 2 Millionen Menschen kommen mit all ihren Problemen und er kann nicht Nein sagen. Und was passiert genau in dieser Situation, in der er wirklich kurz vor einem Zusammenbruch steht, möchte ich sagen? Jethro, anlässlich seines großen Besuches, gibt ihm den Rat seines Lebens, liebe Freunde und Freundinnen. Das heißt, um es mal ganz scharf auszudrücken, damit Sie die Brisanz unseres Dialogs sehen. Moschee wäre, wenn Jethro ihm diesen Rat nicht zugesprochen hätte. Ich sage schon, wie der Rat besteht. Das nennt man Management by Delegation. Das Delegationsprinzip. Wenn Jethro ihm nicht das Delegationsprinzip, die Instanzenregelung, würde man in Deutsch auch sagen, zugesprochen hätte, Moschee wäre ein Herzinfarkt oder ein Kreislaufkollaps zusammengebrochen. Aber garantiert. Und das ist das Große an unserem Thema. Es bedarf, damit ich es nochmal ganz brisant für Sie ausdrücke, liebe Freunde und Freundinnen, es bedarf eines heidnischen Schwiegervaters, der gebrochen hat mit seinem heidnischen Kult, der ein Einfühlungsvermögen, eine Empathie zu Deutsch oder einen gesunden Menschenverstand an den Tag legt, um einem Juden, der gerade ein epochales Werk abgeschlossen hat, nämlich den Auszug aus Ägypten, zu beraten, wie es danach, Überschuss, denken Sie dran, Jethro ist der Überschuss, weitergehen wird in der Wüste. Wenn dieser Mann ihm nicht gesagt hätte, mit aller Autorität, die ihm innewohnt, als ein frisch Bekehrter und als ein weiser Schwiegervater, wäre wirklich Mose zusammengebrochen. Denn wir haben keinen Hinweis, liebe Freunde und Freundinnen weltweit, wonach abzuleiten ist, dass Moschee irgendein Ratgeber hätte, der ihm gesagt hätte, Moschee, du kannst das nicht machen, du bist doch völlig verrückt. Du kannst doch nicht 2 Millionen hysterische Juden und hysterische Jüdinnen und schreiende Kinder betreuen rechtlich. Du bist doch überhaupt kein promovierter Jurist. Außerdem hast du doch noch gar nicht das Recht von Gott empfangen. Das wird doch erst später gegeben. Wie kannst du das machen, Moschee? Du kannst es nicht schaffen, rein biologisch, abgesehen von der Expertise, die du doch gar nicht hast, für gestohlene Ziegen und gestohlene Kühe und vergewaltigte Frauen und weiß ich, verbrannte Hölzer in den Hütten der Männer. Das ist ja ein Riesenfeld. Allein rechtlich gesprochen, wie willst du das abdecken? Wann hast du Jura studiert? Wann hast du das Gesetz bekommen, die Tora? Kurzum, dieser Jitro ergreift die Initiative und ich sage ihm ganz deutlich sogar, das sage ich wirklich, dass ihr Jude nicht mal Aaron, der sein Bruder war, der mit ihm intim aufgewachsen ist, besitzt die Fähigkeit, ihm zu sagen, Moschee, du gehst kaputt, du kriegst modern gesprochen einen Burnout, wenn du so weitermachst. Keiner, sage ich ganz deutlich, um mit dem Brisanz der Geschichte zu zeigen, kein einziger erkennt, dass das Selbstmord ist, können Sie notieren. Spiritueller Selbstmord, drücke ich als einziger auf der Welt aus, was Moschee hier betreibt. Nicht mal der ach so beredte Aaron, an dem ich durchaus Kritik übe, besitzt die Größe, seinem leiblichen Intimbruder zu sagen, Moschee, das kann nicht gut gehen, was du machst. Hör bitte auf, fang gar nicht erst an damit. Du kannst nicht 2 Millionen Menschen richten, von Schaf bis Tabernakel, bis zur Großhütte, in der die Menschen wohnen. Wie willst du denn das machen? Wer bist du denn? Du hast doch keine Ahnung darin. Hör auf damit. Niemand bringt es zustande. Niemand. Auch nicht die Ältesten, die wir eben gehört haben. Und das waren ja, wie gesagt, 70 Männer, das wissen Sie. Wissen wir, 70 war die wichtige Zahl dieses sogenannten Presbyteriums, wenn Sie so wollen. Einer Kongregation von weisen Männern, die in der Wüste immer amtierten, um Mose zu beraten. Nicht mal diese Männer konnten ihren Mann stehen und Moschee sagen, hör auf damit, du bist doch völlig kaputt, du bist doch verrückt. Wie kannst du sowas überhaupt anfangen zu machen? Du musst es abgeben an andere. Wer schafft es? Jitro schafft es. Das ist das Große an unserem Thema. Gott lässt einen Heiden kommen, der mit seinem Heiden bricht, der von der Größe Gottes erfährt, eine immense Inspiration Gottes bekommt und ihm sagt, hör zu, mein lieber Moschee, was ich hier sehe bei dir, das ist nicht gut. Und er sagt ihm mit Vers 14 in aller Deutlichkeit, im Hebräischen, im Deutschen, was ist das für eine Sache, wie du es mit dem Volke tust. Er sagt ihm in aller Schärfe, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Was machst du denn da? Du reflektierst doch überhaupt nicht, was du, eine einzige kleine Maus, vor 600.000 plus die Angehörigen, vor 2 Millionen Menschen machst. Das kann doch gar nicht gut gehen. Denkst du denn überhaupt nach, was du da tust? Und er sagt ihm noch, weshalb sitzt du allein und alles Volk umtritt dich an Morgen bis Abend? Er sagt es in aller Schärfe. Und das finde ich so groß in diesem Dialog. Jitro zeigt sich als ein Verbündeter, wenn Sie es bitte notieren wollen, der mehr Authentizität, mehr Liebe hat, als alle Juden, die mit ihm versammelt waren, Aaron und die Ältesten, die natürlich gesehen haben, was der Mann da macht, die natürlich gesehen haben, dass es in einen katastrophalen Cornelia, in einen katastrophalen Burnout führen muss. Wer wagt was zu sagen? Die Juden nicht. Der Jitro, dieser große Mann, den er erst seit ein paar Jahren kennt, den kennt er erst seit ein paar Jahren, seit dem Dornbusch-Erlebnis, dieser Mann öffnet seinen Mund und sagt ihm in aller Deutlichkeit, hör zu, das wirst du nicht machen, weil ich sehe, dass du dich ruinierst damit. Und wenn du auf mich hören willst und ich fordere es ein, wirst du es nicht machen. In Vers 15 ist Moschee schon ziemlich verlegen und sagt seinem Schwiegervater, hör zu, wenn das Volk zu mir kommt, Gott zu beforschen, wieder wird Gott genannt, wenn sie eine Sache haben und so weiter, richte ich zwischen einem und seinem Genossen und mache die Gesetze Gottes und seine Weisung bekannt. Natürlich stellt sich, wie gesagt, noch einmal ausgesprochen, die Frage, woher weiß er denn von den Gesetzen? Die sind doch noch gar nicht gegeben. Noch einmal, wir kommen ja frisch aus dem Meer, aus dem gespaltenen Meer und er kennt doch noch gar nicht die Gesetze Gottes und seine Weisungen. Natürlich gibt es eine große jüdische Meinung, die sagt, er hat sie von Gott inspiriert bekommen, groß wie er war. Ein Mann, Mose, bekommt sie inspiriert. Aber dennoch möchte ich sagen, ist da sehr viel Subjektivität enthalten. Sehr viel Subjektivität, weil ja sonst die Gesetze, die Tora, ja gar nicht erst vergeben werden müssten. Wäre es nämlich Moschee schon völlig klar gewesen, was alles an rechtsspezifischen Urteilen zu fällen ist, müsste nicht später, 2 Kapitel später und dann noch 4 Kapitel später, das Riesenwerk, das ja bis zum Ende des Buches Exodus gehen wird, nämlich die Jurisprudenz, die theologische Jurisprudenz des Judentums, verkündet werden. Das wird ja alles nachher verkündet, genau von Gott autorisiert, wie ich mich zu verhalten habe, wenn Cornelia mir ein Schaf stiehlt oder wenn Cornelia mich ins Bein tritt oder wie das berühmte auch das Aug um Aug, das ja nicht Aug um Aug heißt, sondern Aug statt Aug, das kommt ja in Exodus 21, 12. Das wusste doch Moschee gar nicht. Wenn Dr. Cornelia Silacek mir den Zahn ausschlägt, wie verhalte ich mich dann? Das war noch gar nicht geregelt. Oder wenn ich Dr. Breuer ein Auge ausschlage, das kommt ja erst in Kapitel 21. Das heißt, es war noch gar nicht amtlich geregelt, was bei Körperverletzungen und bei Sachschäden genauestens gemäß Gottes Willen zu tun ist. Das heißt, Moshe war wirklich völlig überfordert. Natürlich hatte er ein Gespür für Gottes Willen, weil er ständig mit Gott in Kontakt war. Aber die genauen Vorschriften, was genau zu tun ist, wenn ich dir diesen Schaden zufüge oder ich einen Schaden erleide, auch bei Naturgewalten, was dann zu tun ist, wie man sich vor Gott verhält, wenn ein Blitz einschlägt und meine Großhütte zusammenbricht, von wem ich Restitution verlangen kann. Restitution heißt Schadensersatzregelung. Das war ja alles noch sehr subjektiv gefärbt, noch lange nicht amtlich verordnet durch Gott am Berge Sinai, wie gesagt, die vier Kapitel später. Kurzum, Moshe sagt, ich tue einfach das, was ich kann, ich gebe ihnen alles bekannt, ich lasse mich von Gott inspirieren, aber Sie sehen, Jitro bleibt gnadenlos hart. Das liebe ich an diesem Dialog. Nochmal Vers 17, Moshes Schwäger als Schwiegervater sagt ihm, nicht gut ist die Sache, die du tust. Die Leute, da geht mir das Herz auf. Da geht mir das Herz auf und ich kriege eine mega Gänsehaut bis zu Cornelia Silacek nach Offenbach am Main. Es heißt auf Hebräisch, Lo Tov Hadavar Asher Ata Oseh. Das kenne ich seit 100 Jahren. Als Junge habe ich das ja schon gelernt in Israel. Das ist so ein scharfer Satz. Er sagt ihm, du kannst mir viel erzählen, um es in modernes Deutsch zu transportieren, liebe Freunde und Freundinnen. Du kannst mir viel erzählen, Mose, was du meinst und was du nicht meinst. Ich sage es dir in einem scharfen Satz. Es ist einfach daneben, modern Deutsch, was du tust. Es ist einfach daneben, was du tust. Und jetzt stellen sich mal die Situation vor. Das ganze Volk, 600.000 Männer plus Frauen plus Kinder, 2 Millionen scharen sich ja um Mose und Jitro, seine öffentliche Angelegenheit. Es gibt ja keine Privatsphäre. Sondern jeder ist in seinem Zelt. Und noch dazu, wenn so eine große Feier zelebriert wird, ist das Volk präsent. Stellen Sie sich mal vor, da kommt dieser Jitro und sagt ihm, Lo tov hadavar asher ata oseh. Das ist so, als würde, um Ihnen ein Beispiel zu geben, Dr. Cornelia Silacek mich öffentlich blamieren, öffentlich in einer Sendung sagen, Yuval, ich bin mit dir nicht zufrieden, du hast das heute Abend miserabel gemacht. Stellen Sie sich mal vor, wie ich dastehe. Oder wenn ich Cornelia umgekehrterweise sage, Cornelia, du bist die mieseste Moderatorin auf Erden. Das ist doch hinten und vorne daneben. Das ist hinten und vorne daneben. Sowas kann man doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Da muss Cornelia mit mir unter vier Augen sprechen, respektive ich mit ihr. Aber Jitro sagt es. Jitro sagt ihm ganz klar, ich möchte nur, dass Sie die Schärfe unseres Textes wirklich verinnerlichen. Er sagt ihm, Lo tova davar asher ata oseh. Und modern Deutsch, du benimmst dich daneben. Das ist einfach für den A, was du machst. Das ist einfach völlig verkehrt. Und sowas sagt er einem Mann, der den Exodus zelebriert hat. Das ist ja nicht irgendeine kleine angestellte Nummer. Sondern der Mann, der den Exodus durchgeführt hat, der prädestinierte Führer des jüdischen Volkes, wird hier abserviert von dem Schwiegervater, den kein Mensch noch kennt. Und der sagt ihm öffentlich, es ist einfach nicht in Ordnung, was du tust. Vor allen Leuten, das ganze Volk, Mann und Maus, hört sich diese Szene an. Und er sagt ihm deutlich, es geht ja noch weiter, diese rügenden, züchtigen Worte, darum liebe ich den Diogen ja weiter, erschlaffen musst du erschlaffen, so du, so das Volk, das bei dir ist, denn zu schwer ist die Sache heißt die Angelegenheit für dich, du vermagst sie allein nicht zu tun. Er sagt ihm das in aller Schärfe, so als würde mich Cornelia zu runterputzen vor aller Öffentlichkeit oder ich sie, vor aller Öffentlichkeit vor 20 Leuten und sagen, Jubel, du bist einfach kein guter Referent, ich möchte, dass das sich ändert. Du hast das miserabel gemacht. Stellen Sie sich das mal vor, was für eine Geschmacklosigkeit das ist. Aber, und jetzt kommt es, hier treffen sich ja nicht zwei einfache Menschen, möchte ich sagen, sondern zwei ganz große Menschen. Jitro weiß, wenn Sie es notieren, dass er im Namen Gottes handelt. Er sagt ihm das ja nicht, weil er plötzlich eine Anwandlung hat von Aggression, eine Anwandlung von Überheblichkeit, sondern Jitro weiß, er muss es im Namen Gottes aussprechen, wenn Sie es bitte notieren. Und Mose weiß, dass dieser Mann Gott begnadet ist. Da treffen sich zwei gottbegnadete Männer und die können miteinander offen sprechen und auch wirklich harte Worte, schmähende Worte aushalten. Und er sagt ihm, ich sehe es deutlich, wenn du so weitermachst, wird das ganze Volk kaputt gehen, denn das Volk wird ja keine befriedigenden Urteile von dir kriegen. Du kannst ja nur subjektiv arbeiten. Wie kannst du die Anliegen von 2 Millionen Menschen auf Dauer sauber regeln? Das geht doch überhaupt nicht. Wie willst du das machen? Jeder wird doch unzufrieden sein. Es wird immer Unzufriedene geben, weil du doch nicht mal die Zeit hast. Du hast doch gar keine Zeit, sauber zu überlegen, ob Cornelia so richtig bestohlen hat oder ins Schienbein getreten hat. Wie willst du dir denn die Zeit nehmen? Sofort stehen die nächsten Mandanten vor deiner Tür. Ja, du hast doch überhaupt kein Vermögen, das zu tun, abgesehen davon, dass du das Wissen nicht hast. Und darum sagt er ihm dann weiter, jetzt kommt das ganz liebevolle 19, jetzt höre auf meine Stimme. Und daraus leite ich ab, dass Jitro im Namen Gottes spricht. Denn dieses Theologumenon, das ist ein theologischer Ausdruck, notiere, kann nur ein Mann sprechen, der im Namen Gottes auftritt. Ich bitte Sie, das ganz deutlich zu notieren. Achshav Shma Bekoli. jetzt höre auf meine Stimme, ist ein theologisches Fachwort, das nennt man Theologumenon in Vers 19, das nur ein Mensch aussprechen darf, der wirklich sich im Namen Gottes berufen weiß, etwas auszusprechen. Das kann nicht eine Hans und nicht ein Hans-Gänzchen aussprechen. Das kann in der Regel nur ein Mann Gottes, ein Jude aussprechen, der wirklich weiß in seinem Innersten, ich handle und spreche im Namen Gottes. Und wenn die Tora, unsere heilige Schrift, diesen Mann, diesen Ausdruck benutzen lässt, bitte nie vergessen, wir haben es mit der Heiligen Schrift zu tun. Wenn die Heilige Schrift ihm diesen Satz in den Mund schiebt, nämlich jetzt hör auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird da sein bei dir. Sei du dafür das Volk gegenüber, Gott lasse dir die Sache, Gott lasse du die Sachen an Gott herantreten. Das ist, wenn so ein Mann dreimal in einem Satz und sogar durch diese Klausel, durch diese Formulierung, viermal davon spricht, dann hat dieser Mann wirklich Gott entdeckt. Hat dieser Mann, Jethro, wirklich eine, nennen wir es mal so, eine Inspiration, eine Intuition notieren wir. Eine Inspiration, eine Intuition von Gott bekommen, die weit über sein kleines Ego hinausgeht.
Und dann Duval, ganz er, kurz dazwischen, wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Ich möchte jetzt nicht noch mal fragen, hat jemand eine Frage? Ich würde das so handhaben, wenn jemand eine hat, die er jetzt unbedingt stellen möchte, bitte einfach das Handzeichen einblenden. Ansonsten redet Duval einfach weiter.
Ja, ich sehe keine Hand.
Ich sage, jetzt ist Schluss.
Ich sehe eine Hand.
Gut.
Wer ist das?
Ach, das war ich. Ich habe mich nur gemeldet, so, weil ich dir sagen wollte, jetzt ist gut.
Alles klar. Ich fahre fort. Nun kommt er und er sagt, er kommt ja ganz dirigistisch, imperativisch und sagt in Vers 20 dazu, erkläre ihnen die Gesetze. Und
eine
die
Weise. Zweite Hand.
Ja, bitte.
Frau Rommerskirchen hat eine Hand.
Ja. Ich wollte nur ganz kurz einwerfen. Mir ist aufgefallen, dass das Wort schwer 13 Mal vorkommt in dem gesamten Text.
Ausgezeichnet.
Und ich denke, weil du gesagt hast, er handelt im Namen Gottes. Das Wort 13 steht ja für Echad. Echad ist der eine und das bezieht sich
nicht auf... Ausgezeichnet.
Das wollte ich nur...
Claudia, bitte sag's nochmal für Dr. Fleischmann und für Dr. Nitschkowski, für all unsere Stars.
Das Wort schwer, also Schwiegervater, kommt in dem gesamten Text 13 Mal vor.
Ja.
Und das... Die Zahl 13 steht für Echad und Echad heißt der eine, also der eine Gott.
Au, ich danke.
Und du hast ja gesagt, dass dass Jethro im Namen Gottes
ausgezeichnet. Sie sehen, was für eine geniale, große Schülerin, meine bekannte Freundin Claudia Rommerskirchen ist. Wir haben gelernt, ich habe ihr das mal beigebracht im Einzelunterricht, dass die Zahl 13 in der Kabbala, in der jüdischen Numerologie, immer für Gottes Gegenwart steht. 13 ist die hochheilige Zahl für Gottes Eigenschaften in der Bibel, Exodus 34, 6 und 7, und hat als Zahlenwert des Wortes Echad und Ahava diese Zahl. Das heißt, das hebräische Wort Einer und das hebräische Wort für die Liebe Gottes, du wirst deinen Gott lieben in ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, Deuteronomium 6, 4, verkörpern die Zahl 13. Das Wort Liebe in Bezug auf Gott und das Wort Eine, der eine Gott aus dem Deuteronomentext, liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, gibt je 13, 2 mal 13 gibt übrigens 26, das ist der Name Jehova, Jahwe. Das heißt, die doppelte Liebe Gottes ergibt übrigens diesen heiligen Namen Gottes, der ja im Text auch vorkommt. Das heißt, Frau Rommerskirchen bringt zum Ausdruck, dass allein durch die Zahlen, durch die Struktur der Anatomie des Textes, der Text betonen will, dieser Mann ist eindeutig, wenn wir es bitte notieren, ein Gesandter Gottes. Er ist ein Gesandter Gottes, wiewohl nicht im Gewande eines geborenen Juden. Aber Gott bedient sich dessen, er sich bedienen will. Ich wiederhole, Gott bedient sich dessen, er sich bedienen will. Und dieser Mann ist ein großer Gesandter und er spricht ihm ganz klar die Leviten in Anführungszeichen und sagt ihm, du wirst die Gesetze und Weisungen, ich bin gerade stehen geblieben bei 20, Gesetze und Weisungen weist schon übrigens auf die Zeit nach der Vergabe hinaus. Das heißt, Jethro hat eine Weitsicht, die über den Moment in Kapitel 18 hinausreicht und Mose sagen wird, du wirst ja dann die wirklichen Gesetze, die Vorschriften kriegen. Ich habe Ihnen ja gesagt vor einer Stunde, dass am Berge Sinai ja die Gesetze gegeben werden, nämlich in Kapitel 19, 20 und 23 bis 28. Das wird ja passieren. Und der große Jethro sagt ihm, hör zu, du brauchst dich jetzt gar nicht verrückt zu machen. Du bekommst doch die Gesetze von Gott, die echten Vorschriften, was zu tun ist bei Diebstahl und Naturkatastrophen. Und die wirst du ihnen sehr deutlich erklären. Dann hast du ja etwas als Handhabung. Du wirst sie in die Tat umsetzen, die sie tun müssen. Und dann hast du eine Erleichterung. Du musst dich da nicht mehr so verkrampfen. Du hast doch jetzt überhaupt noch gar keine Handhabe. Du hast doch noch gar nichts bekommen von Gott. Das läuft ja alles nur in deinem Kopf ab. Und in deinem Herzen, warte doch, sagt er ihm im Klartext. Bis du die Tora bekommen hast, 2 Kapitel später, dann ist ja alles in deinem Herzen und in deinem Kopf und vor allen Leuten ausgedrückt. Du wirst ja noch weitere Gesetze bekommen, ab 24 bis 30. Und dann hast du es ja konkret vor dir. Dann musst du ja nicht so viel nach Gefühl handeln. Und dann sagt er ihm etwas ganz Großes noch. Und erschaue dir aus allem Volk Männer, wir haben es ja vorhin genannt, Männer, die 4 Eigenschaften aufweisen. Buber sagt Tuch. Tuch heißt Vorbildlichkeit. Gottfürchtende Männer und von Treue, Freiheit hassende und, wie Cornelia vorhin sagte, diejenigen, die Bestechung nicht nehmen. Das heißt, es sind hier 4 Voraussetzungen, die er wiederum als weiser Mann Mose empfiehlt. Es müssen starke Männer sein, das heißt körperlich tüchtige Männer, die etwas aufzuweisen haben, von mir aus Stammesfürsten, von mir aus Männer, die Familie haben, die Verantwortung für ihre Familie übernehmen. Vorzugsweise würde man heute modern sagen, nicht Singles, keine Singles. Warum? Weil Singles noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, denn sie haben ja keine Frau zu ernähren und keine Kinder zu ernähren. Das sage ich, ohne irgendjemanden anzuspielen in unserer Gruppe. Ich spiele auf niemanden an, sondern ich sage nur, was ich als Fachmann für Bibelexegese daraus ableite. Es müssen Männer sein, vorzugsweise hier Männer. Ich will Frauen nicht ausschließen, aber sie prioritär Männer genannt, weil es eine männerdominierte Gesellschaft war. Das heißt, Männer, die nicht Single waren, sondern die im Leben stehen und Verantwortung für Kind und Familie übernehmen, mindestens. Dann Gott fürchten, ganz wichtiges Kriterium in 21. Es kann nicht jemand sein, der keinen Respekt vor Gott hat. Jemand, der wirklich in tiefer Beziehung mit Gott steht. Dann Männer von Treue. Treue ist Emet. Treue. Emet heißt im Hebräischen wirklich Treue. Das heißt, Treue bedeutet sich selbst gegenüber treu, eine Loyalität seinen eigenen Prinzipien gegenüber. Jethro erweist sich hier als ein großer Menschenkenner, notieren wir. Jethro erweist sich hier als ein ganz großer Menschenkenner, weil er sagt, die Menschen müssen eine Loyalität haben. Prinzipientreue nenne ich das als Fachmann für Bibelarbeit. Prinzipientreue, die krumme Touren nicht mögen. Und dann etwas Wichtiges weiterhin, genau, die Feigheit, Entschuldigung, das Vierte, was Cornelia vorhin nannte, mit unbestechlich, nämlich unbestechliche Männer. Sie sehen, damals gab es auch Themen, die wir heute allzu gut europaweit kennen und weltweit kennen, die Bestechlichkeit. Sie dürfen, müssen über jeden Makel erhaben sein, käuflich zu sein. Das heißt, laut einem rabbinischen Kommentar müssen diese Menschen begütert sein. Denn wenn du begütert bist, bist du ja nicht bestechlich, weil du ja ein gutes Vermögen hast. Das heißt, Jethro sagt ihm, sorge dafür, dass die Männer, die das Amt übernehmen werden, dich zu betreuen, Minimum an Güter haben, denn dann sind sie nicht so sehr der Bestechung ausgesetzt wie völlig mittellose arme Schlucker oder mittellose arme Männer. Diese 4 Eigenschaften setzt er an und dann gemäß dieser 4 Eigenschaften setzt sich die Zahl 4 weiter fort, nämlich erhebe doch solche Menschen, die über 1150 und Zehnschaften stehen. Die Zahlen könnte ich Ihnen jetzt auch lange deuten, will ich aber nicht, weil Cornelia sonst mich beschimpfen wird, sonst machen wir ja bis 23 Uhr. Die Zahlen haben natürlich auch Bedeutung. Die 4, die ich eben nannte, die 4 Eigenschaften, 4 bedeutet immer Universalität, Kosmität, umfassendes Prinzip und die Tatsache, dass er genau 4 Gruppierungen und nicht 5 oder 6 einleitet, hat auch natürlich die Symbolik der Zahl 4, weil 4, wie gesagt, immer etwas Universelles, etwas Umfassendes ist, das von Gott autorisiert wird. Darum setze doch über sie obere, die für die Tausenden, für die Hunderte, 50 und 10 schaffen. Das heißt, das ist unser Prinzip der Instanzenteilung. Er sagt ihm ganz klar, Mose, du wirst dich überfordern. Und das Volk hat auch keinen Nutzen davon. Ihr leidet beide darunter noch einmal. Das Volk leidet darunter, weil du einfach keine qualifizierten Urteile sprechen wirst. Wenn du eine kleine Angelegenheit von Claudia Rommerskirchen und mir, ein gestohlenes Schaf, abhandelst nach einem Skandal, bei dem es um Leben und Tod geht, wenn Claudia meine Mutter ersticht oder meinen Schwager umbringt, dann kannst du das doch nicht abhandeln nach einem gestohlenen Schaf. Das passt doch gar nicht. Du kannst doch nicht so eine Petitesse wie ein gestohlenes Schaf, Mose, im gleichen Atemzug wie Mord oder Totschlag an mir oder Cornelia Sedacek abhandeln. Das geht doch gar nicht. Und das, wenn Sie bitte notieren, ist die Geburtsstunde der Instanzen oder Kompetenzteilung weltweit. Wir haben hier in Deutschland auch ein Amtsgericht, ein Landgericht, ein Oberlandesgericht, notieren Sie, und ein Bundesverwaltungsgericht. Das ist die Geburt der Instanzen. Noch einmal, Amtsgericht, Landgericht, Oberlandgericht, OLG und dann darüber Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof. Das heißt, wenn ich Cornelia Sedacek einen Kugelschreiber stehle, werde ich natürlich nicht sofort zum Oberlandesgericht gehen. Die werden mir ja was Schönes blasen. Die werden mir den Marsch blasen. Wenn ich sage, Frau Dr. Cornelia Sedacek hat mir meinen Parker gestohlen oder ich ihr mein Parker pen, die werden sagen, lieber Herr Lapid, auch wenn Sie ein attraktiver blonder Mann sind, Sie gehen bitte zum Amtsgericht Offenbach am Main oder zum Amtsgericht Weinheim an der Bergstraße und klären das dort. Wir sind doch nicht für Sie da. Ich kann nicht zum Oberlandesgericht gehen, wenn Frau Sedacek mir einen Kugelschreiber stiehlt oder umgekehrt. Natürlich muss ich erstmal zum langweiligen Amtsgericht gehen. Und wenn wir uns dort nicht gütlich einigen, dann gehe ich zum Landgericht, dann zum Oberlandesgericht. Und wenn alles knallt, gehe ich natürlich zum Bundesverwaltungsgericht oder Bundesgerichtshof. Bitte notieren Sie das. Dieser Mann hat etwas eingeführt, was die Welt verändert hat. Instanzenteilung. Kompetenzteilung. Nicht jeder kann alles. Massenangelegenheiten wie der gestohlene Kugelschreiber von Frau Dr. Sidlacek oder das gestohlene Schaf von Herrn Dr. Breuer, das wird in den Massenangelegenheiten abgehandelt, nämlich in den Tausendschaften. Das kommt tausendmal im Tag vor. Aber wenn Frau Sidlacek meinen Vater ersticht oder ich Frau Sidlacek, weiß ich, tätlich angehe, dann ist das natürlich etwas fürs Oberlandgericht oder für, wie nennt man das, für Mord, für ein Mordgericht. Das ist ja ein Kapitaldelikt. Das wird natürlich nicht im Amtsgericht Frankfurt am Main oder im Amtsgericht Offenbach am Main geregelt, wenn die Frau Sidlacek lebensgefährlich bedrohe oder umgekehrt. Das wird natürlich vor dem OLG oder vor dem obersten, weiß ich, Gerichtshof eben abgehandelt mit dem obersten Staatsanwalt, wenn hier Tätigkeiten im Spiel sind. Und das führt dieser Jitro ein. Er sagt ihm, du kannst es nicht anders. Du musst es machen, weil ich möchte, dass das Volk sieht, wie Gott durch euch wirkt. Und wenn Gott nicht wirken kann, weil du einfach über deine Grenzen hinausgehst, inkompetent wirst, notieren wir, du rennst in eine Inkompetenz hinein, die das frisch aus dem Exil befreite Volk in den Unglück stürzen wird. Ihr werdet zugrunde gehen an diesem Chaos von subjektiven, falschen Gerichtsentscheidungen. Dann wird doch Gott nicht verherrlicht in eurer Mitte. Dann war doch der ganze Exodus vergeblich. Wozu seid ihr befreit worden aus Ägypten, werden die Welt sagen. Wenn ihr untergeht an euren Rechtsunstimmigkeiten und Rechtsstreitigkeiten. Das kann doch so nicht gehen. Verstehst du das, Mose? Sagt ihm Jitro. Und dann kommt der große Satz, den er wieder anführt, um Gott in den Mittelpunkt zu rücken, 23. Tust du diese Sache, wird Gott dir weitergebieten. Merken Sie, wie dieser Mann theozentrisch denkt. Er rückt Gott in den Mittelpunkt. Es geht ihm immer um Gott. Es geht ihm nicht darum, ich bin der tolle Jitro, ich weiß alles. Sondern er sagt noch einmal, ich bin ein bescheidener Mann Gottes. Darum sagt er ja vorhin, tue alles, was ich dir gebiete und höre auf meine Stimme. Das ist nämlich die Stimme Gottes. Die Stimme Jitros ist die Stimme Gottes und nicht die Stimme des subjektiven kleinen Jitro. Und dieser Satz ist so ein Ausdruck von Demut, liebe Freunde und Freundinnen, von katholischer Erwachsenenbildung. Tu diese Sache, wird Gott dir weiter gebieten, du aber wirst zu bestehen vermögen. Und auch all dies Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Der Mann ist ein Visionär, sagt er ihm ins Gesicht. Ich kann dich nicht genug ereifern für diesen Mann. Er sagt ihm, wenn du das tust, wird dein Volk, wirst du bestehen. Und zwar nicht nur körperlich, weil du nicht zusammenbrechen wirst, sondern du wirst als eine große Koryphäe eingehen. Du meinst doch nicht im Ernst, Mose, wenn du ein kleines Schaf von Frau Sidlacek oder einen kleinen gestohlenen Kugelschreiber von Frau Dr. Sidlacek und von Frau Rommerskirchen abhandelst und 3 Minuten später ein Kapitalverbrechen behandelst. Du meinst doch nicht im Ernst, dass das auf Dauer gut gehen wird. Du kannst das doch gar nicht. Du verzettelst dich doch. Wie willst du denn als großer Mann bestehen? Du wirst doch hinten und vorne scheitern. Und wenn du aber
herzlichen Dank, lieber Juval. Das ist natürlich auch die Aufgabe der Moderatorin, immer ein Blickchen auf die Uhr zu haben und zeitgemäß und pünktlich Schluss zu machen. Vielen Dank, du hast es ja auch noch geschafft, ganz großartig den Bogen zu kriegen und die beiden Teile dieses fantastischen Textes zusammenzubinden. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz, ganz wunderbaren Abend und ich möchte Sie hinweisen auf unsere nächste Veranstaltung am 31. März. Und zwar wird es sein aus dem Buch Richter, die Rede der Deborah, Richter 5, 1 bis 31. Und ich hatte gesehen, Herr Seeger, Sie hatten gerade die Hand gehoben. Sie
müssen ich wollte noch was fragen. Genau, Tobias.
Nein, ich habe nicht die Hand gehoben, ich habe die Klatschfunktion ausgeübt, um Markus zu danken für einen ausgezeichneten Vortrag, der mir ganz vieles gegeben hat und ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Dankeschön, danke. Erich Seeger, dankeschön. Sehr gerne. Darf ich noch einen Satz sagen?
Einen Satz. Aber ohne Semikolons.
Ja, eine Frage nur. Erst nur eine Frage, eine technische Frage an dich. Cornelia, erlaubst du wie letztes Mal, nur wenn du es erlaubst, dass Tobias Steger noch ein paar Minuten anhängt, wobei du befreit bist aus deiner Moderatorentätigkeit, damit wir noch ein bisschen mit dem Volk sprechen? Erlaubst du das?
Nein, wir hatten vereinbart, dass das genau 1 Stunde dauert. Okay. Wir haben jetzt sogar tatsächlich 5 Minuten überzogen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, zwischenzeitlich auch das Volk zu animieren, während dieser 1 Stunde mal eine Hand
ein
zu
Satz, heben. Ein Satz ohne Semikolon. Ein abschließender Satz. Ich möchte mich natürlich bei dir bedanken, Herr Tobias. Und noch ein Satz, Onkel Jitro und Onkel Mosche. Sie können den Text nachlesen und wenn Sie Fragen haben, natürlich mich privat kontaktieren, jederzeit über, WhatsApp etc. und über E-Mail. Ich noch einen letzten Satz dazu.
Das war der letzte.
Nein, der muss noch hinzukommen. Das war ein Bindestrich. Ich will noch mal sagen, hier treffen sich zwei kongeniale Menschen. Zwei kongeniale, geistig ebenbürtige Menschen. Und obwohl, wirklich letzter Satz, obwohl einer standesgemäß über dem anderen steht, Mose ist eindeutig der Genannte und Gesandte Gottes. Eindeutig. Er ist die große Koryphäe des Judentums. Ist sich dieser Mose nicht so gut, der Moschee, der aus dem Wasser gerettete, sich von seinem Schwiegervater, der ihm eindeutig in seinem Intellekt und in seiner Berufung unterlegen ist, sich erklären zu lassen, wie die weitere Führung des Volkes Israel in der Wüste durchzuführen ist. Und das ist
ganz die Größe. Herzlichen Dank und einen ganz schönen Abend. Denn wenn ich jetzt nicht Schluss mache, wirst du noch mehrere Semikola anführen. Tschüss, ihr Lieben.
Shalom und danke an alle.